Mit den Lebenswegen starten wir heute in unseren Frühlingsschwerpunkt mit dem Thema Grün. Am Mikrofon Veronika Bonelli.
Grün, grün, grün sind alle meine Kleider. Grün, grün, grün ist alles, was ich hab.
Und Sie lieben auch Sie die Farbe Grün? Zu Recht. Denn sie steht für Ausgeglichenheit und Harmonie, Sicherheit, Hoffnung. Man schreibt ihr heilende Kräfte zu und schickt gestresste Menschen nicht umsonst zum Waldbaden in grüne Wälder. Und Grün steht natürlich für den Frühling. Und der symbolisiert Wachstum, Erneuerung, Wiedergeburt, überhaupt neues Leben. Und das ist keine Erfindung der Werbewirtschaft oder Farbpsychologie, das war auch schon im Mittelalter bekannt. Die heilige Hildegard von Bingen nennt diese Kraft, die wir im Frühling in der Natur wunderbar beobachten können, Viriditas. Lebenskraft, Lebensenergie, die jedem Lebewesen innewohnt. Im Deutschen ist daraus die Grünkraft geworden. Was damit gemeint ist, erklärt Karl-Heinz Steinmetz, Experte für traditionelle europäische Medizin.
Kreativität, die wie ein Samenkorn da einen Schößling treibt, Blätter und einen Stamm und zum Schluss auch noch Blüten und Blumen und Früchte. Das meint meines Erachtens Hildegard mit Viriditas.
Dass in den mittelalterlichen Schriften dieser Heiligen Weisheiten zu finden sind, die uns auch heute noch etwas sagen können, beweist der Boom rund um Hildegard. Sie hat ihre Fans rund um den Erdball.
Ich finde es ja auch sehr spannend, dass Hildegard von Bingen eine Brückenperson ist. Sie ist ganz kirchlich verankert, sie ist eine Heilige, sie ist sogar Kirchenlehrerin. Und gleichzeitig streckt sie die Hand aus und spricht zu Menschen, die mit Kirche gar nichts am Hut haben, die vielleicht selbst gar keine Christen oder Christinnen sind. Sie spricht über Sachen, die jeden Menschen angehen. Und das finde ich auch sehr sympathisch. Sie ist eben eine Brückenperson und kann auch Menschen ansprechen, die jetzt nicht zum kirchlichen Sprachspiel gehören. Das erlebe ich ganz, ganz oft, wenn ich in Europa herumfahre, in Tschechien, in Spanien. Sie ist eine der wenigen faszinierenden deutsch sprechenden Frauen, obwohl sie auf Latein geschrieben hat, die jetzt in ganz Europa so bekannt sind aus dem Mittelalter. Da gibt es nicht so viele deutsche Frauen aus dem Mittelalter, wo jeder den Hut zieht. Aber das erlebe ich immer, egal ob Frankreich, England, Irland, Dänemark, Schweden. Ja, die große deutsche Äbtissin, eine spirituelle Lehrerin, egal wo Leute herkommen. Also ich habe das auch schon von frommen Hindus gehört, die von Hildegard von Bingen fasziniert sind. Und das muss man erstmal hinbringen als mittelalterliche Person, heute dann doch solche Brücken schlagen zu können und Menschen so aufzuwecken, finde ich sehr interessant.
Was macht mittelalterliche Spiritualität heute so interessant? Ist uns da im Laufe der Geschichte vielleicht Wesentliches verloren gegangen? In unserer sehr digitalen, sehr leistungsorientierten Zeit sind viele Menschen wieder auf der Suche nach Lebenskonzepten, die den Menschen als Einheit von Körper, Geist und Seele betrachten. Fündig werden sie da oft in asiatischer Spiritualität.
Ich finde es ganz interessant, dass es eben konservative Kreise gibt, die vielleicht sogar mit ein Stück Recht beklagen, dass asiatische Spiritualität fast kritiklos auch im Katholischen übernommen wurde. Meine Anfrage ist dann immer, ja, was sollen denn End-User, was sollen denn Jugendliche machen, wenn wir diese Schätze verschlampt haben? Also im katholischen Bereich wurde über die Jahrhunderte Leibspiritualität ein bisschen an den Rand gedrängt und deswegen blieb dann gar nichts anderes übrig, als da jetzt asiatisch nachzubasteln. Wenn die eigene christliche Leibspiritualität blühen würde, dann könnte man da in einen ganz anderen Dialog treten. Aber da ist eben auf weiter Strecke immer noch Fehlanzeige. Also ich entdecke in vielen Bildungshäusern noch nicht die knackigen Angebote in Sachen Leibspiritualität. Und da geht es jetzt eben nicht um Mode oder um irgendwelche Angebote, sondern es geht um Lebensbedürfnisse von Menschen. Also ich finde es einfach sehr schön, was hat Religion, was hat Spiritualität mit Ernährung zu tun, mit Körperpflege, mit dem Schlaf, mit der Urlaubsgestaltung, mit meinem Zeitmanagement. Also zumindest sind das die spirituellen Themen, die mich am meisten interessieren. Hildegard von Bingen ist mit ihren Schwestern zusammen eine monastische Person gewesen, eine klösterliche Person. Und es gibt die neuesten Studien der Chronomedizin, der Zeitmedizin. Und was sagt diese Chronomedizin? Der Mensch ist ein rhythmisch gegliedertes Wesen in einer rhythmisch gegliederten Umgebung. Hildegard von Bingen, die hätte sich totgelacht und hätte gesagt, das ist ja völlig klar. Natürlich leben wir nach Sonne, Mond und Sterne. Und das ist eben so interessant, wenn wir die klösterlichen Gebetszeiten der heiligen Hildegard mal so rekonstruieren, wann sie aufgestanden ist, wann sie schlafen gegangen ist, wann man im Kloster wie gegessen hat, wie man die Fastenzeit eingehalten hat. Also heutige Chronomediziner sind begeistert und sagen, so geht Lebensrhythmik. Ja, und dieser Brückenschlag, den finde ich sehr, sehr witzig. Ich selbst lebe nicht im Kloster, ich lebe in meiner Altbauwohnung mitten in Wien. Ich bin eine sehr urbane Person. Ich mag auch Internet und Social Media und Medien. Das kannte die Hildegard alles nicht. Aber ich frage mich schon, was aus dieser klösterlichen Lebenskultur passt in meinen Alltag. Und das ist ziemlich viel.
Karl-Heinz Steinmetz. Er ist Theologe und bietet in seinem Institut für traditionelle europäische Medizin unter anderem Gesundheitscoaching unter besonderer Berücksichtigung der Klostermedizin an. Mit Hildegard von Bingen hat er sich also intensiv auseinandergesetzt.
Es gibt natürlich zwei Lesarten der Hildegard von Bingen und ihrer Medizin. Die eine, die ist sehr wortwörtlich, also wo man glaubt, sozusagen Patentrezepte von heute in mittelalterlichen Schriften 1:1 finden zu können. Das ist ein Zugang, der für mich sehr fragwürdig ist, weil ich lebe halt nicht im Mittelalter und ich bin auch kein Benediktiner. Und es gibt eine andere Lesart, die eher versucht, im Kontext zu verstehen, worum ging es der Hildegard und ihren Schwestern und Brüdern damals. Und was bedeutet es für heute? Und da dürfen wir dann die kreativen Lösungen erst noch suchen. Also ich erwarte nicht, dass die Hildegard von Bingen eine Antwort zu meinem Internetkonsum gibt. Oder doch, zwischen den Zeilen, aber das ruft mich dann in meiner Eigenverantwortung auf, die für mich passende Lösung zu finden. Also ich bin dann da kein i-Tüpfelreiter in den Texten der Hildegard. Ich wurde da auch schon angefeindet, dass ich sehr kreativ mit der Hildegard umgehe, aber ich glaube, das ist der einzig richtige Umgang, kreativ die Hildegard zu lesen und zu fragen, was ihre Begriffe, ihre Konzepte heute bedeuten könnten.
Heute nehmen wir in diesem Sinne also die Grünkraft unter die Lupe.
Wenn wir über die Grünkraft sprechen, ist die erste Herausforderung schon mal, dass bei der Hildegard ein anderer Begriff steht, nämlich Latein, viriditas. Und es ist nicht so einfach, diesen Begriff zu übersetzen. Und deswegen, glaube ich, ist es am besten, wenn wir ein bisschen schauen, wo hat es Hildegard her und was macht sie damit? Und ich finde erstmal witzig, es ist ein Begriff, der auch schon bei Gregor dem Großen vorkommt. Und zwar in der moralischen Auslegung der Hiobsgeschichte. Und da schreibt eben Gregor der Große, bei Hiob sieht man, wie es ist, wenn es trocken ist, wenn das Land kaputt geht, wenn da nichts mehr wächst. Das ist die Hiobs-Erfahrung. Und das kann man dann eben ganz unterschiedlich auslegen. Politisch, Wasteland, also da wächst nichts mehr. Ein Eindruck, den ich sehr gut verstehen kann. Oder natürlich auch kirchlich. Die Kirche blüht eben oft leider nicht. Und das beklagt auch Gregor der Große und das kennt die Hildegard. Die kennt natürlich auch Kirchenkritik. Sie sieht, wie da nicht alles eitel Sonnenschein ist. Und jetzt kommt aber dann diese Übertragungsleistung. Also Hiob, Trockenheit, das Land wächst nicht richtig. Wie schön wäre es, wenn da eine Grünkraft jetzt ins Spiel käme, wo alles blüht, alles aufgeht. Und die Hildegard kommt jetzt auf die Idee, dass in der Trinitätstheologie, in der Mariologie, also im Blick auf Maria, auf die Heilpflanzen, auf die Küche, auf das spirituelle Leben, so versuchsweise in diesen Kontexten einzusetzen. Und da kommt dann meines Erachtens was raus, was Gregor der Große so noch nicht gesehen hat, nämlich ein unglaublich kreativer Term, der in den verschiedensten Feldern etwas Interessantes benennen kann. Nämlich Kreativität, die wie ein Samenkorn da einen Schößling treibt, Blätter und einen Stamm und zum Schluss auch noch Blüten und Blumen und Früchte. Das meint meines Erachtens Hildegard mit Viriditas.
Den Fehler, Grünkraft einfach nur auf Waldbaden zu reduzieren, darf man aber nicht machen. Hildegard war keine, ohne diesen Beruf schmälern zu wollen, Naturpädagogin, sondern Gelehrte, später wurde sie zur Kirchenlehrerin ernannt, und Nonne. Die Viriditas ist eingebettet in ein anspruchsvolles theologisches Konzept.
Ja, sehr komplex. Hildegard denkt natürlich mit der christlichen Tradition Gott als ein Liebesgeschehen. Die klassische Vokabel dafür ist Trinitätstheologie. Also Gott ist nicht erst in Bezug zum Menschenliebe, sondern in sich schon Liebe. Und da hat sie jetzt eher Bilder wie Feuer. Also Gott ist in sich schon Beziehung und Feuer und dann macht sie sich Gedanken, ob es da noch weitere Bilder gibt. Für den Heiligen Geist hat sie dann Hauch, Wind. Und jetzt auf einmal kommt die Viriditas, wo immer Schöpfungswirklichkeit, aber dann auch Gnade, also wo man das in ein Bild bringen will. Könnten wir weiterhin von Feuer und von Wind sprechen? Aber da verlängert sie die Bilder dann um diese Grünkraft. Also das ist, wo göttliche Liebe, göttliche Kreativität in der Schöpfung greifbar wird. Also wirklich als eine geschöpfliche Wirklichkeit, die wir dann auch sehen, spüren, verkosten können. Ich kann die Trinität ja nicht wirklich jetzt mit der Zunge verkosten. Die Viriditas schon, weil die steckt dann auf einmal im Apfel und in der Blüte und in meinem Körper. Viriditas ist jetzt der Versuch der Hildegard, was sehr Dynamisches in Geschöpfen zu beschreiben, das mit Gott zu tun hat. Gott ist in sich Liebe, Gott ist in sich Leben. Das ist ja eine sehr biblische Aussage. Jesus sagt, ich bin das Leben. Leben ist ein göttliches Attribut, aber eben auch ein geschöpfliches Attribut. Und Hildegard von Bingen konjugiert es ein bisschen durch. Die Lebendigkeit von Pflanzen ist nochmal ganz anders wie die Lebendigkeit von Tieren und wieder anders die Lebendigkeit von Menschen. Und sie wagt dann die Viriditas zum Beispiel auch auf Edelsteine oder auf scheinbar Anorganisches anzuwenden. Und das Schöne ist, dass sie da eben auch differenziert. Also sie haut nicht alles in einen Topf. Da gibt es keinen Zug zum Pantheismus oder irgendwie da, wo primitiv alles ineinander verfließt und keiner kennt sich mehr aus, sondern die Hildegard kann mit der Viriditas Einheit und Vielheit zugleich zur Sprache bringen.
Sie hören Gesänge von Hildegard von Bingen in einer Lebenswegesendung, in der wir uns innerhalb unseres Programmschwerpunkts zum Thema Grün den von Hildegard verwendeten Begriff Grünkraft genauer anschauen. Genau genommen lateinisch die Viriditas. Wie wir soeben von Karl-Heinz Steinmetz gehört haben, ein Wort, das nicht aus dem theologischen Zusammenhang gerissen werden sollte, aber der doch auch ganz konkret in unserem Leben seinen Sitz hat.
Wenn ich Hildegard von Bingen richtig lese, ist für sie Viriditas, vitale Kreativität auf Erden, in uns, in Pflanzen, in Tieren, die aber natürlich schöpfungstheologisch in Gott wurzelt. Und wenn wir jetzt mal fragen, wo sind ganz konkrete Erscheinungsformen für die Hildegard von Bingen, ganz offensichtlich die Selbstheilungskraft. Also wenn ich mich schneide, dann kann zwar ein Arzt oder im Spital mit Nähen oder Wundversorgung kann da ein wichtiger Impuls gesetzt werden, ganz zweifellos. Aber die Wunde heilt von selbst. Und diese Selbstheilungskraft ist, so wie ich Hildegard verstehe, eine Facette dieser Viriditas. Die ist in unserem Körper da. Unser Körper möchte zurück zu einer Schönheit, Ganzheit, Unversehrtheit, unser Leib, unser Körper möchte blühen. Und wir könnten es dann natürlich heute naturwissenschaftlich aufdröseln, wie das genau läuft. Aber das ist bis heute ein medizinischer Begriff, der sehr wertvoll ist. Es gibt Gesundheitswissenschaftler, die haben den Verdacht geäußert, dass wir heute alles pathologisieren, nur noch als Krankheit darstellen. Und da gibt es eben das Konzept der Salutogenese. Schöpfungswirklichkeit Mensch möchte selbst in seine Balance, in seine Kreativität, in seine Heilsamkeit, das klingt jetzt sehr kitschig, aber möchte dort zurückfinden und hat eigentlich die Anlagen schon in sich. Hildegard von Bingen würde da meines Erachtens lächeln und würde sagen, ja, das ist die Viriditas. Zweite Möglichkeit, Männer und Frauen entdecken natürlich, dass sie auch biologisch fruchtbar sind. Also Männer haben Spermien und können Vater werden. Und das fasziniert die Hildegard von Bingen, diese menschliche Fruchtbarkeit. Das ist auch eine Art von Schöpfung, also natürlich nicht voraussetzungslos. Ich habe schon alles bekommen und kann es nur weiterschenken. Aber immerhin, als Mann kann ich meinen genetischen Code und auch die Epigenetik an ein Kind weitergeben. Und bei der Frau ist das natürlich noch viel offensichtlicher, die Fruchtbarkeit des Schoßes. Ja, und da gibt es bei der Hildegard von Bingen wirklich wunderbare Texte, wo die Fruchtbarkeit Mariens und ihrer ganz besonderen Mutterrolle als Mutter Gottes gespiegelt wird mit fraulichem Leben. Sie hat wunderschöne Menstruationstraktate, wo sie genau bespricht, wie Menstruation funktioniert, auch wie diese Fruchtbarkeit dann blockiert ist, Kinderwunsch, der nicht erfüllt wird. Und dann hat sie auf einmal wunderbare Heilpflanzen, die bis heute Sinn machen. Das ist Viriditas sehr konkret ausbuchstabiert. Dritte Baustelle, wo man Viriditas finden könnte. Diese Viriditas in uns hat natürlich auch mit Ernährung zu tun. Damit ich blühen kann, muss, darf ich Pflanzen essen. Und da hat sie natürlich einen ganzen Katalog, was Pflanzen, was Wein, was Getreidesorten, auch was Fleisch im Körper genau macht. Also auch unsere Verdauungsfunktion ist eine Art von Funktion an der Viriditas. Und Hildegard von Bingen hatte auch dietetische Ratschläge. Sehr bekannt ist, dass Dinkel ganz besonders gesund ist. Das lässt sich relativ gut einholen aus der modernen Forschung. Wo man sich dann mit manchen Hildegard-Jünger und Jüngerinnen anlegen kann, die Hildegard-Kekse sind nicht original von ihr. Das Rezept gibt es in ihren Schriften nicht. Es schmeckt trotzdem gut. Und ich habe den Eindruck, wenn ich einen Hildegard-Keks esse, spüre ich ein bisschen Viriditas in mir. Aber das ist ein Rezept aus den 1970er Jahren. Passt auch. Die Gewürze kommen bei der Hildegard dann Gott sei Dank vor.
Vom Dinkelkeks noch einmal zurück in die Natur und zur Spiritualität.
Weil Hildegard von Bingen den Viriditas-Begriff so naturwüchsig denkt, ist für sie zum Beispiel klar, dass Viriditas mit den vier Jahreszeiten zu tun hat. Überall gibt es diese Fruchtbarkeit, aber die zeigt sich sehr unterschiedlich. Im Frühling, da ist alles auf Knospen, die da aufspringen und aufgehen. Im Sommer ist eine ganz andere Zeit und auch der Herbst hat mit der Viriditas zu tun, weil da wird alles verdichtet, da werden Früchte und Nüsse, die werden da. Und auch der Winter ist Viriditas. Unter der Eis- und Schneedecke bereitet sich schon das Leben vor, das im Frühling dann wieder neu hervorbricht. Und deswegen wäre für Hildegard von Bingen das Melancholische, das Herbstliche, Element Erde, so sieht sie das, ist die Schwarzgalle, die den Körper auch traurig macht. Ein wichtiger Durchgangsschritt. Ohne Herbst gibt es keinen Winter, gibt es keinen Frühling. Und sie denkt es eben sehr, sehr organisch, sehr, sehr zyklisch, wenn wir jetzt mal innerhalb der Schöpfung bleiben. Also auch Wechsel der Frau und Wechsel des Mannes, Hormone. Es hat auch mit der Viriditas zu tun. So mit 50, 55 plus darf Mann oder Frau im Wechsel entdecken, dass Viriditas jetzt auf einmal nicht mehr nur auf der biologischen Ebene Sinn macht, sondern vielleicht auch spirituell oder geistlich. Es gibt einen mittelalterlichen Mystiker, der ist deutlich später als die Hildegard von Bingen, Johannes Tauler, der sagt, traue keinem unter 50. Weil die haben ihre spirituelle und psychische Viriditas noch nicht entdeckt. Die leben ganz im Außen. Auch das finde ich einen wichtigen Aspekt. Viriditas bedeutet nicht ständig luftig tanzen oder alles funktioniert. Für Hildegard von Bingen ist Viriditas auch kreuzestauglich. Es gibt ja diese wunderschöne Darstellung, dass das schreckliche Kreuz dann eben zu einem grünen Kreuz wird, wo Blätter und Blüten herausspringen aus dem Kreuz. Das ist natürlich ein stammelnder Versuch, das Kreuzesgeheimnis irgendwie auszuloten. Aber ich glaube, man könnte sogar Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag unter der Perspektive der Viriditas besprechen. Das geht dann weit hinaus über irgendwie so Öko, Bio, Heilpflanzen und innerweltliche Nachhaltigkeit. Aber Hildegard denkt ihre Begriffe absolut theologisch und bis auf den letzten Grund.
Und weil Theologie beides sein sollte, manchmal sehr komplex, aber zugleich auch lebensnah, zum Schluss noch ein ganz konkreter Vorschlag von Karl-Heinz Steinmetz für eine Viriditas-Erfahrung im Alltag.
Ich fände es witzig, wenn wir mit der Hildegard von Bingen auf eine Wildkräuterwanderung gehen. Jeder kennt Löwenzahnblätter und Blüten. Jeder kennt vielleicht auch Spitzwegerich. Vielleicht sogar auch Holunderblüten oder Minze. Einfach mal sorgsam, achtsam, dankbar Wildkräuter, Wildpflanzen ernten und dann zu Hause im Mixer mit einem Apfel mit einem Stangensellerie und diesen Wildpflanzen, muss man ein bisschen experimentieren, ein bisschen Wasser, das richtig schön aufmixen, einen Wildkräutersmoothie genießen und an die Hildegard von Bingen denken.